Johannes Kapitel 7, Vers 37 bis 39. Ströme lebendigen Wassers, darum soll es gehen heute Abend. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes macht Jesus Christus den Juden damals ein wunderbares Angebot. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Also jeder Einzelne war eingeladen. Jeder Einzelne durfte kommen, so wie er ist. Es gab im Grunde nur eine Bedingung, wenn jemand Durst hat. Haben wir unseren Durst schon gestillt? Bei ihm? Es gibt nur eine Bedingung, Durst zu haben. Wir haben eben gehört von der Frau am Jakobsbrunnen, die hatte auch Durst. Und deshalb kam sie zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Aber sie hatte nicht nur Durst nach dem Wasser im Brunnen. Sie hatte auch einen Durst nach Freude, nach Glück, nach Gemeinschaft, nach einem Ehepartner. Aber dort hat sie ihren Durst nie gestillt bekommen. Deshalb sagte Jesus Christus: 5 Männer hast du gehabt. Der 6., der ist gar nicht dein Mann. Aber dort hatte sie nie ihren Durst stillen können. Und so gibt es auch heute viele, viele, viele Menschen, die versuchen irgendwo ihren Durst zu stillen. Aber wo können wir einmal trinken und dann endlich satt sein? Aber der Herr Jesus macht nicht nur ein Angebot, dass du selber satt werden wirst, sondern wenn du zu ihm kommst und dich satt trinkst, werden durch dich Ströme lebendigen Wassers fließen. Ist das nicht ein wunderbares Angebot? Komm zu mir. Und Jesus Christus macht dieses Angebot noch einmal in Matthäus-Evangelium. Kommet her, alle. Alle dürft ihr kommen, die ihr mühseligen beladen seid. Komm. Wenn du mühseligen beladen bist, wenn du Durst hast, komm. Dann werde ich dich erquicken oder Ruhe geben für deine Seele. Ja, wer kommt denn? Es kommt nur jemand, der Durst hat. Wenn du keinen Durst hast, dann kommst du auch nicht zu Jesus Christus. Ja, was ist denn dieser Durst? Nur jemand, der erkennt, dass ihm etwas fehlt, der kommt zu Jesus. Komm her zu mir, der du beladen bist mit deiner Sünde. Komm her zu mir. Bei mir kannst du deinen Durst stillen. Und auch die Frau am Jakobsbrunnen konnte satt werden an diesem lebendigen Wasser. Steht genau dieser gleiche Begriff. Aber ich lese jetzt einmal Matthäus Kapitel 5, Vers 3. Wer nicht erkennt, mit dem Durst ist ja eine geistige Not gemeint. Das muss man ja erkennen. Mit diesem Dürsten ist eine geistige Not gemeint. Und diese Frau am Jakobsbrunnen, die hatte eine geistige Not. Die wusste es nur noch nicht. Und deshalb spricht Jesus Christus mit ihr. Und so gibt es auch in unserem Leben immer wieder irgendwelche Situationen. Und wir merken manchmal nicht, dass genau jetzt der Herr dabei ist, in unser Leben einzugreifen, damit wir erkennen, welche Not wir haben, nach was wir eigentlich Durst haben sollten. Wie wird man eigentlich gerettet? Dadurch, dass man erkennt, dass Jesus Christus anders ist wie wir. Wenn man erkennt, ich bin ein Sünder, und der Sünder, der sich erkennt in seiner Verlorenheit, der bekommt plötzlich Durst. Und deshalb nennt die Bergpredigt am Anfang die Menschen glückselig. Das sind die glücklichsten Menschen, die ihre geistliche Armut erkennen. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Geistlich arm. Damals im Volk Israel, da gab es arme Menschen, materialarme Menschen. Die haben gebettelt um Brot, um Essen, vielleicht um Geld. Und jetzt betteln wir auch um etwas? Geistliche Bettler, arm, bitterarm, völlig arm, so wie wir sind, können wir niemals gerettet werden. Und jetzt betteln wir um die Gnade Gottes, dass er uns erlöst, dass er uns errettet. Glückselig sind die geistlich Armen, die die Armut erkannt haben, die sie haben, nämlich ewig verloren. Johannes 7 noch einmal. Was bedeutet zu trinken? Was bedeutet das? Trinken. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Was bedeutet das? Es bedeutet, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Jeder, der im Glauben zu ihm kommt, jeder, der glaubt, dass er, so wie er ist, vor Gott nicht bestehen kann, vor diesem heiligen Gott, und deshalb zu ihm kommt und an ihn glaubt, bei ihm sich satt trinkt. Darum geht's. Aber so viele Menschen, die haben keinen Durst. Warum? Weil es ihnen vielleicht zu gut geht. Oder weil sie denken, in den Alltagsproblemen kann ich irgendwo hingehen. Irgendwo, irgendjemand kann mir auch helfen. Und sie begreifen noch nicht, dass nur er ein für allemal diesen Durst stillen muss, kann. Denn die Frau vom Jakobsbrunnen, die kam jeden Tag dorthin, musste jeden Tag Wasser holen. Aber wenn du einmal von diesem Wasser trinkst, das ich dir gebe, wirst du nie mehr Durst haben. Ist das nicht wunderbar? Aber wir haben es doch satt getrunken, gell? Fließen jetzt bei uns Ströme lebendigen Wassers? Darum soll es heute Abend gehen. Wir haben uns doch satt getrunken bei ihm. Und jetzt haben wir schon am ersten Abend gehört, und damit haben wir die ganze Fülle, haben wir alles, was wir brauchen, sind die reichsten Menschen dieser Welt. Ströme diese Segensströme in unserem Leben? Nämlich der Ausdruck lebendigen Wassers, das ist doch ein fließendes Wasser. Und es bezieht er auf den Heiligen Geist. Ich lese es noch einmal. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da. Es war ja noch nicht Pfingsten. Das würde ja erst in der Zukunft geschehen. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Ich schwitze. Ist ein bisschen warm hier drin. Oder meine ich das nur? Gut. Also, in dem Moment, wo wir im Glauben zu ihm kommen, in dem Moment, wo wir gerettet werden, werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Werden wir erfüllt mit der ganzen Fülle des Heiligen Geistes. Und damit strömen die Segensströme hinaus in die Welt. Das heißt, nicht nur wir sind satt geworden bei der Wiedergeburt, sondern durch uns, wie in einem Kanal, fließen jetzt die Segensströme hinaus. Was haben wir gerade gesungen? Würdest du bitte nochmal das vorlesen, die erste Strophe? Wie ein Strom von oben aus der Herrlichkeit fließt der Friede Gottes durch das Land der Zeit. Tiefer, reicher, klarer strömt er Tag und Nacht mit unwiderstehlich wunderbarer Macht. Friede meines Gottes. Das wäre doch wunderbar, oder? Wenn jeden Tag dieser Friede fließen würde. Ja, warum fließt er manchmal nicht? Hier steht eine wunderbare Verheißung. Wenn wir im Glauben zu ihm kommen, dann werden wir die Fülle des Heiligen Geistes empfangen und dann werden ganz automatisch die Ströme des Segens fließen. Das ist die Tatsache. Und jetzt wollen wir heute Abend mal darüber Gedanken machen, warum fließen die nicht immer? Denn wir haben doch die Fülle. Wir gehören nicht zu den Pfingstlern, wo wir denken, wir müssen immer wieder neu den Heiligen Geist empfangen. Wir haben ihn einmal empfangen und damit die ganze Fülle des Heiligen Geistes. Und jetzt fließen die Segensströme und auch der Friede Gottes wird unser Herz erfüllen, gleichgültig wie der Lebensalltag auch ist. Und dieser Segensstrom ist fähig, auch wenn wir manchmal uns Sorgen machen, auch wenn wir manchmal Ängste haben, dass dieser Segensstrom trotzdem fließen kann, dass ich im Frieden und in Ruhe und still ins Bett gehen kann und schlafen kann. Das ist ein gewagtes Wort, oder? Natürlich kenne ich auch die anderen Seiten. Und ich will mal zeigen, warum es die anderen Seiten gibt. Wer war denn der Erste, bei dem die Segensströme geflossen sind? Wer war der Erste? Dieser Fischer Petrus, oder? Sind da nicht Segensströme geflossen? Als er zum ersten Mal versiegelt wurde mit dem Heiligen Geist, zum ersten Mal den Geist der Sohnschaft empfangen hat. Und jetzt sehen wir bei ihm ganz genau, was hat sich jetzt verändert. Was hat sich denn verändert? Ein paar Tage vorher steht er vor ein paar wenigen Menschen. Du bist doch auch einer von ihnen, oder? Und was sagt der Petrus? Da fing er an zu fluchen. Der Petrus fängt an zu fluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht. Wir wollen nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, ganz sicher nicht. Und jetzt ein paar Tage später steht er vor Tausenden von Juden. Und jetzt lese ich mal ein paar Verse davon, Kapitel 2 in der Apostelgeschichte, Vers 22. Kapitel 2, Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Vers 36, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Merken wir etwas? Er hatte jetzt den Mut, zu ihnen zu sagen, ihr seid die Mörder. Und ein paar Tage vorher, ich kenne diesen Menschen nicht. Merken wir, was das bedeutet, wenn jemand satt geworden ist, wenn er sich satt getrunken hat, dann fließt aus ihm etwas heraus. Das kann er gar nicht mehr verhindern. Warum nicht? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, um das bezeugen zu können, was ich in deinem Leben gewirkt habe. Das ist die absolute Normalität. Wenn ich mich satt getrunken habe, wenn ich im Glauben zu Jesus Christus gekommen bin, dann fließt durch mich etwas hindurch. Das ist ganz normal. Nicht nur des Zeugen von Jesus Christus, dem gekreuzigten Auferstandenen, dann fließt auch der Friede Gottes durch mein Leben hindurch, die Liebe Gottes hindurch. All diese Segensströme fließen durch mich hindurch. Kapitel 4, Vers 20 in der Apostelgeschichte. Da sagt Petrus, denn es ist unmöglich, richtig, es ist völlig unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Es ist völlig unmöglich, Und genau das steht auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Der Johannes konnte ja gar nicht anders, wie darüber reden von dem ewigen Leben, was er gesehen, was er gehört, was er betastet hat, was er berührt hat, was er miterlebt hat. Das muss er einfach bezeugen. Das geht ja gar nicht anders. Aus diesem einfachen Fischer, Petrus, fließen Segensströme von oben. Der Geist Gottes wirkt an ihm. Petrus war jetzt einer Quelle angeschlossen und da fließt etwas. Fließendes Wasser, ganz genau. Was strömt eigentlich durch dich und mich hinaus in diese Welt? Was denn? Hat das, was drin ist? Das, was hier im Herzen ist, das strömt hinaus. Ich will nochmal zwei Beispiele nennen. Am Pfingstsonntag 1989 bin ich zum Glauben gekommen. Und ich habe vorher niemals in meinem Leben irgendetwas in der Bibel gelesen. Ich hatte keine Ahnung, wer der Mose war oder der David war oder der Paulus. Keine Ahnung. Ich habe die Weihnachtsgeschichte jedes Jahr gehört in der katholischen Kirche, mehr nicht. Und jetzt war ich eine Woche im Glauben. Ich habe 8 Tage die Bibel gelesen. Und jetzt stand ich, war Fußballtrainer, an dem Sonntag bin ich nach dem Spiel nach Hause gefahren, nicht ins Sportheim wie sonst. Ich wollte einfach da nicht mehr rein, aber auf einmal saß ich zu Hause und wusste ganz genau, Wolfgang, geh ins Sportheim. Ich habe keine Stimme gehört, aber ich wusste genau, ich muss dahin. Und dann gehe ich rein und stand an der Theke und da stand mein Vorstand. Und jetzt sagt er, Wolfgang, wieso leuchten deine Augen so? Was habe ich jetzt getan? Ich habe angefangen, einen Bibelvers nach dem anderen zu zitieren. Ja? Ich kannte ja gar keinen, nicht einen einzigen. Aber ich fing an zu bezeugen, was sich in meinem Leben vollständig verändert hat. Ich konnte bezeugen, ich bin jetzt gerettet. Ich weiß, dass ich in der Ewigkeit bei Christus bin, das wusste ich. Das habe ich bezeugt. Warum? Weil der Geist Gottes geredet hat, nicht ich. Und dann, 4 Wochen später, habe ich ja schon 4 Wochen Bibel gelesen, fuhren wir mit dem Fußballverein auf einer Kanutour nach Frankreich. 8 Stunden waren wir im Bus. Und dann setzte sich irgendwann ein ehemaliger Schüler zu mir, der auch jetzt in der Mannschaft spielte, und sagt, was mit mir passiert wäre. Und dann fing ich an, mit ihm über den Glauben zu sprechen. Wisst ihr, wie lange? 4 Stunden. Ja, was habe ich dem erzählt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Merken wir, wenn wir einer Quelle angeschlossen sind, dann fließt etwas. Und das ist automatisch. Und das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Können wir nicht alle miteinander bezeugen, dass das größte Wunder geschehen ist, dass ich von der Finsternis zum Licht gelangt bin, dass ich jetzt ein Geretteter bin, dass ich jetzt an Jesus Christus glaube? Das sind die Früchte, die der Geist Gottes wirkt. Und wir alle, ich habe das gestern Abend schon gelesen, ich lese nochmal, Galater 5, Vers 22. Und das ist ja das, was der Geist Gottes wirkt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich konnte etwas bezeugen, dass ich jetzt ein klein wenig mehr verstanden habe, was Liebe bedeutet. Es hört sich vielleicht merkwürdig an, wenn ich sage, natürlich habe ich meiner Frau 14 Jahre, nein, als wir geheiratet haben, 14 Jahre vorher, ich liebe dich. Aber das war ein leeres, hohles Wort, mehr nicht. Und jetzt hatte ich die Liebe Gottes erlebt. Und jetzt war die Liebe Gottes in meinem Herzen ausgegossen. Und plötzlich war eine völlig andere Liebe zu meiner Frau da, zu meinem Mitmenschen da. Das fließt doch hinaus, oder? Ich hatte plötzlich einen Frieden, den ich niemals vorher kannte. Und das konnte ich bezeugen. Das konnte ich den Menschen erzählen. Aber was ist denn die Voraussetzung, dass diese Segenströme immer fließen? Ich war früher ein Techniklehrer und habe auch mit Elektronik zu tun gehabt. Ich weiß nicht, wer so etwas kennt. Hat das schon mal jemand gesehen? Das ist ein elektronisches Bauteil. Und das sind wir Christen. Genau das sind wir Christen. Wisst ihr, da gibt es so kleine, es gibt noch viel, viel kleinere wie die. Und es gibt noch viel, viel größere wie die. Und was hat es uns zu sagen? Das bist du und ich, oder? Manche sind im Reich Gottes ganz große Gefäße und manche sind kleine Gefäße. Aber alle, das ist ein Kondensator, so heißt dieses Bauteil, jeder, ob er ganz klein ist, ganz winzig oder riesengroß ist, die haben alle eine Aufgabe, den Strom fließen zu lassen. Wir auch, gell? Wenn ich diesen Kondensator kaufe, dann kann ich ihn benutzen. Und er wirkt wie ein Akku. Also das Gerät hier muss man aufladen. Und dann lässt er das, was drin ist, wieder rauskommen. Das heißt, wenn ich nicht auflade, kommt nichts raus. Bei der Wiedergeburt wurde ich völlig aufgeladen. Und dann kommt das raus, was drin ist. Wir müssen auch aufgeladen werden mit dem Richtigen. Ich war 36 Jahre aufgeladen von den Gedanken des Teufels. Ihr auch, oder? Ich habe in der Welt gelebt und habe nicht an Christus gedacht. Aber dann kam der Tag der Wiedergeburt, da wurde der Richtige gepolt. Das heißt, jetzt war das Richtige drin und jetzt konnte das Richtige wieder rauskommen. Er hat die Aufgabe, rausfließen zu lassen. Wir auch. Wer zu mir kommt, der wird satt werden. Und dann werden Ströme durch ihn durchfließen. Darum geht's. Wovon das Herz voll ist, steht in der Bibel, gell? So einfach. Von was ist dein Herz voll? Was ist da drin? Das ist die Frage, ne? Nur, es gibt da auch Probleme dabei, ne? Wir sind ja Menschen, im Gegensatz zu diesem toten Bauteil, die reagieren auf die Umstände, in denen wir leben. Aber was möchte Gott durch uns durchfließen lassen? Zuerst mal die Liebe, oder? Die Liebe Gottes soll durch dein Leben, durch mein Leben sichtbar werden. Und deshalb spreche ich sehr gerne in der letzten Zeit über die Thessalonikerbriefe, weil es da auch viel über die Liebe geht. Diese junge, blühende Gemeinde, die hatte Christus kennengelernt und was hat sich dadurch verändert? Ihr Leben hat sich vollständig verändert. Das heißt, die haben sich bekehrt von der Finsternis zum Licht, um jetzt dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Und dann schreibt Paulus darüber, dass sie Vorbilder geworden waren. Und dann fängt er an zu beten, dass die Liebe in ihrer Mitte wachsen soll und überströmend werden soll. Und jetzt lese ich eine Stelle aus dem 2. Thessalonikerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Sie waren Geliebte Gottes und die Liebe floss hinaus zu den anderen. Zu allen, habt ihr das auch gelesen, zu allen. Kennt ihr noch eine Gemeinde, wo alle lieben? Ich wäre gern dort. Kennt ihr eine? Die Liebe wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Das ist beeindruckend, völlig beeindruckend. Und das sollte die Normalität sein, dass durch dein Leben, durch mein Leben, die Liebe Gottes, die Freude, Der Friede, die Enthaltsamkeit, die Geduld, die Sanftmut, all diese Eigenschaften, die sollten eigentlich hinausfließen in diese Welt. Aber warum? Das ist doch die Frage jetzt. Wenn doch der Geist Gottes durch uns wirkt, wir haben den Geist Gottes, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, jetzt müssen doch jeden Tag genau diese Früchte hinausfließen. Wir sollten doch niemals in Angst oder in Sorgen leben, weil wir dürfen doch all unsere Sorgen ihm übergeben. Warum fließt es manchmal nicht? Ich habe euch jetzt eine ganz fertige Schaltung mitgebracht. Das ist eine ganz einfache Schaltung, die kennt man in so einem Treppenhaus, wenn man zum Beispiel in ein Hochhaus geht. Da drückt man auf den Knopf und dann kann man die Treppen hochlaufen. Ne? Und was geschieht nach einiger Zeit? Geht aus. Ist ja völlig normal. Es dauert ein bisschen länger, ich wollte es eigentlich verändern, aber wir haben den Schraubendreher nicht gefunden. Aber jetzt ist er aus. Ne? Ja, warum ist das jetzt aus? Warum? Ach nein, guck mal, ich drücke drauf, die ist schon wieder da. Warum geht das aus? Wisst ihr das? Unterbrochen. Nee, wird nichts unterbrochen. Wie? Widerstand. Das ist ein Widerstand, richtig? Und ich könnte jetzt an dem Widerstand drehen, da geht gar nichts rein. Und kommt auch nichts mehr raus. Was bedeutet das? Guck mal, wenn ich jetzt auf der wir werden aufgefüllt bei der Wiedergeburt, es ist alles drin. Wir leuchten so schön hell. Und die Freude im Herrn ist doch völlig wunderbar an der Anfangszeit, oder? Und die Liebe zum Herrn überstrahlt alles. Und auf einmal wird es schwächer und schwächer und schwächer. Warum? Diese Schaltung funktioniert ganz einfach. In dem Moment, wo ich diesen Taster drücke, leuchtet die Lampe. Und gleichzeitig wird dieser Kondensator aufgefüllt. Und wenn ich den Taster loslasse, dann dauert es noch eine gewisse Zeit, bis der seinen ganzen Strom abgegeben hat. Und wenn der leer ist, leuchtet es nicht mehr. Das bedeutet für unser Leben. Wir sind vielleicht ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre, randvoll. Und dann wird es auf einmal leerer und wird nicht mehr aufgefüllt. Das ist das Problem. Wo ist das Problem? Nicht beim Heiligen Geist, sondern bei dir und bei mir. Auch wir Christen können plötzlich kein leuchtendes Zeugnis mehr sein. Manchmal können wir nicht mehr zum Trost für andere werden. Manchmal fehlt uns die Vollmacht für das, was wir bisher getan haben. Warum? Es gibt natürlich einen Widersacher. Es gibt den Teufel. Es gibt die listige Schlange und den brüllenden Löwen, der es manchmal schafft, dich von der Quelle fernzuhalten. Von welcher Quelle? Ach, von Christus. Von seinem Wort. Damit müssen wir uns doch jeden Tag neu füllen, um wieder abgeben zu können. Durch uns soll ja was durchströmen. Und dieser Widerstand, der kann ja immer stärker werden. Je nachdem, ob ich auf den Teufel höre oder nicht. Manchmal sind es die Herrlichkeiten dieser Welt, die mich auffüllen. Nur kommen die Herrlichkeiten dieser Welt wieder raus, oder? Und wenn ich mit der Herrlichkeit Jesu gefüllt bin, dann kommt genau das raus. Das ist ganz einfach. Und wenn der Nachbar mich jeden Tag ärgert und ich darüber wütend werde, dann kommt es raus. Dann besucht meine Schwester, habe ich gerade vor kurzem gemacht, und die hat eine halbe Stunde über den Nachbar gesprochen. Weil die ärgert sich gerade am Nachbar. Also kommt es raus. Und ich will das gar nicht verurteilen. Manche Nachbarn sind ganz schön schwierig. Aber merken wir, der Feind ist listig und beschäftigt dich damit. Und dann gibt es mittlerweile Christen, die beschäftigen sich damit, ist die Erde eine Scheibe oder ist eine Kugel? Wir lachen darüber, ne? Aber die Gespräche habe ich leider schon führen müssen. Mit was sind die voll? Die Erde ist eine Scheibe. Das kommt raus, oder? Und das meine ich damit. Mit was wird dieses Gerät aufgefüllt? Da muss ich auch drauf achten, Plus und Minus. Na hier, hier ist Minus und hier ist Plus. Wenn ich falsch anpole, passiert nichts. Ne? Und so sind wir manchmal falsch gepolt. Wir haben die falschen Informationen, die wir aufnehmen. Also mit was beschäftige ich mich? Oder welche Zeit habe ich noch? Hast du noch Zeit? Hast du Zeit? Also ich bin jetzt schon tatsächlich 2 Jahre in Rente. Ich habe immer gedacht, wenn ich dann wirklich mal in Rente bin, dann habe ich viel Zeit. Ne? Viel Zeit, ne? Und dann überlegt man sich manchmal, wo bleibt eigentlich die Zeit? Aber warum brauchen wir Zeit? Warum? Um stille zu werden. Damit er meinen Kondensator wieder auffüllen kann. Weil ich kann ja gar nicht selber auffüllen. Er muss aufgefüllt werden, damit ich wieder abgeben kann. Aber ich kann auch so viel abgeben, so wie der, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, ne, der leuchtet ja eine Zeit lang und dann geht er irgendwann aus. Das heißt, ich kann jeden Tag für den Herrn unterwegs sein, immer Gespräche führen, Predigten halten, vergesse aber aufzufüllen und dann wird das Ding leer. Dann läuft der Apparat noch, bei mir jetzt, routinemäßig weiter. Und es funktioniert sogar vieles. Nur ist das Wirken des Geistes oder meiner eigenen Anstrengungen. Wir merken, diese elektronische Schaltung hat uns etwas zu sagen, oder? Fehlt uns nicht manchmal die Freude in Gesprächen mit Menschen? Die Freude, die verloren gegangen ist. Warum ist sie verloren gegangen? Weil ich mit falschen Dingen mich beschäftige. Wir alle leben immer wieder in schweren Zeiten, in Stürmen des Lebens, aber deswegen bräuchten wir nie die Freude verlieren, oder? Freut euch allezeit, steht geschrieben, gell? Wie schwer ist es manchmal, sich allezeit zu freuen? Ja, halt, aber das geht doch gar nicht, oder? Die Bibel steht, Weinen hat seine Zeit und Freude hat seine Zeit. Ja, und jetzt? Können wir, wenn wir weinen, auch Freude haben? Wie steht es genau geschrieben? Freut euch am Herrn. Können wir uns alle Zeit am Herrn freuen? Das meine ich. Auch wenn wir weinen. Ich kann mich an eine Stunde erinnern, da hatte ich einen Weinkrampf. Ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Aber in diesem Moment hatte ich die größte Freude meines ganzen Lebens bis zum heutigen Tag. Ich will die Stunde niemals vermissen. Weil ich immer noch angeschlossen war an der Quelle, hatte ich eine Traurigkeit über eine ganz schlimme Situation und gleichzeitig die größte Freude, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Merken wir was? Was strömt heraus? Je nachdem, was drin ist. Wir gehen durch schwere Zeiten, wir gehen durch bittere Stunden. Müssen wir da den Frieden verlieren? Genau in diesen bitteren Stunden können wir ein Segen sein für andere Menschen. Was ist das, was diese Schaltung mir zeigt? Schaut mal, das ist dieser Widerstand. Und den kann ich mit einem Schraubendreher verändern, dass der Widerstand größer wird oder kleiner wird. Dadurch wird die Helligkeit dieser Lampe verändert. Oder sie leuchtet gar nicht. Wir lesen einmal Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Ich habe ja jetzt mehrfach betont, bei der Wiedergeburt haben wir die ganze Fülle des Heiligen Geistes empfangen. Aber hier wird von Paulus, werden wir aufgefordert, sondern werdet, ich füge mal hinzu, wieder voll Geistes, dass der Geist voll wirken kann, wie er möchte. Wir können nämlich berauscht sein vom Wein. Hier steht's. Wir können aber auch von anderen Dingen berauscht sein, oder? Sodass der Geist Gottes gehindert wird am Wirken. Wir können berauscht sein von unserem Ehepartner, von unseren Kindern. Wir können berauscht sein vom Smartphone, von KI, von den Herrlichkeiten dieser Welt, von den Reisen. Und wir können von unglaublich vielen Dingen berauscht sein. Aber er sagt, werdet voll Geistes. Und genau darauf müssen wir achten, nach was haben wir Lust, war auch ein Begriff, der schon gestern gefallen ist. Nach was sind wir begierig? Nach dem Wort Gottes oder nach den Dingen dieser Welt? Und je nachdem kommt da etwas raus. Die Sünde ist der Widerstand hier. Die Sünde kann größer und kleiner werden. Epheser 4, Vers 25. Ich habe mich mal vor längerer Zeit gefragt, Paulus, wieso schreibst du eigentlich solche einfache Dinge? Ist doch klar, dass wir nicht lügen sollen. Ist doch klar, dass wir nicht stehlen sollen. Aber wir lesen einmal Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Wisst ihr, dass es schwer ist, immer die Wahrheit zu reden? Das Nicht-Lügen, das geht ja noch, ne? Wie war denn das bei Josef? Der saß im Gefängnis, ich weiß nicht wie viele Jahre. Und dann kommt er raus und er sagt der Pharao zu ihm, ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst. Wusste er, wie die Geschichte weitergeht? Wir wissen sie, wir kennen sie, ne? Aber er nicht. Der hätte ja nur schweigen können. Ich habe gehört, du kannst Träume deuten. Das ist ja ein Vorteil für ihn, oder? Was macht Josef? Der sagt die ganze Wahrheit. Nicht ich, Gott. Das meine ich, damit ist manchmal ganz schön schwer. Das heißt, man kann sich daran gewöhnen, einfach still zu sein, wenn man gefragt wird. Und ich gebe zu, ich war ein paar Mal in meinem Leben einfach still, weil ich nicht die ganze Wahrheit wie Josef sagen wollte. Was ist die Folge? Dieser Widerstand wird etwas größer. Die Lampe leuchtet etwas schwächer. Und geht schneller aus. Sagen wir immer die ganze Wahrheit? Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Also ich habe früher die Steuer betrogen, gerade als Fußballtrainer. Habe nicht die ganze Summe angegeben. Das habe ich sofort gelassen. Aber hier steht, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu arbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Genau das sind manchmal die unscheinbaren Dinge. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Merken wir, erkennen wir, schlägt unser Gewissen an. Und das sind so Dinge, die verhindern, dass dieser Strom so fließen kann, wie er möchte. Der Geist Gottes möchte wirken, aber wir hindern ihn manchmal daran. Aber jetzt kommen Verse, passt das auf Christen? Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, der mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, dazu können wir fähig werden. Warum? Weil Menschen uns das Leben manchmal so schwer machen. Es gibt so ekelhafte Menschen, stimmt's? Aber nicht nur die Ungläubigen. Wie reagieren wir darauf? Wenn über uns Lügen erzählt werden. Wie geht es uns, wenn wir wirklich lautstark beschimpft werden? Wenn wir ausgegrenzt werden? Hier werden Christen aufgefordert, aller Bitterkeit und Wut. Wisst ihr, wie viele bittere Christen das es gibt? Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebet einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Vergebet einander. Ich habe vor kurzem mit einer Schwester gesprochen, die als Fünfjährige sexuell missbraucht wurde. Schrecklich, oder? Die lebt heute noch in Angstzuständen, wenn sie ihr eigenes Kind sieht, die lässt das Kind nicht eine Sekunde aus den Augen, weil sie Angst hat. Und sie ist bitter. Sie ist noch nicht bereit, dieser Person zu vergeben. Was ist die Folge davon? Wie soll dann diese Lampe leuchten, wie denn? Wie soll jetzt der Segen hinausströmen? Ich rede nicht negativ über sie, die hat ein schweres Leben hinter sich. Aber sie muss dorthin kommen, zu vergeben. Aber erst, wenn der sich entschuldigt. Ja? Steht das in dem Wort Gottes? Hat Josef seinen Brüdern vergeben, bevor sie kamen? Für mich ist das die Geschichte Josefs das beste Beispiel für Vergebung in der Schrift, natürlich nach dem Herrn. Er hat vergeben, allen. Ohne, dass sich einer bei ihm entschuldigt hat. Und deshalb war das Leben Josefs das hier, ne? Ein Licht für alle anderen. Josef hat vergeben. Können wir es ändern, dass Menschen uns Böses tun? Aber wie wir darauf reagieren, das ist unsere Verantwortung. Und darum geht es. Damit wir ein Segen sein können für andere, damit dieses Licht nicht ausgeht, sondern leuchtet. Was tun wir? Was tust du und ich, wenn das Licht plötzlich nicht mehr leuchtet? Jetzt müsste ich es ausdrehen. Ich drücke auf den Knopf und es kommt nichts mehr. Was tun wir, wenn wir gesündigt haben? Richtig, tun wir das immer, von ganzem Herzen, mit dem Ziel, es nicht mehr zu tun. Natürlich, wir kennen diese Verse, ich lese einmal, 1. Johannesbrief. Die Macht der Sünde ist in unserem Leben gebrochen. Und es gibt Christen, mit denen habe ich auch schon gesprochen, ich sündige nie mehr. Also ich gehöre nicht zu denen, die nicht mehr sündigen. Ich möchte gern nicht mehr sündigen, aber es ist einfach die Wahrheit und das Wort Gottes sagt es auch. Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das ist die Normalität. Und wenn jemand sündigt, so haben wir. Wie dankbar dürfen wir sein, dass wir haben, einen Fürsprecher haben, der für uns eintritt bei dem Vater. Aber es geht darum, die Sünde zu bekennen und die Sünde zu lassen. Wie geht es? Wie ist es möglich, dass wir in unserem Leben dieses Licht leuchten lassen oder, wie es da steht, dass die Ströme lebendigen Wassers fließen. Was muss ich denn da tun? Muss ich da was tun? 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle wünschen uns, dass wir ein leuchtendes Zeugnis sind, so wie diese Lampe im Treppenhaus. Wir möchten alle den Herrn bezeugen. Wir möchten alle, dass durch uns diese Eigenschaften Gottes so sichtbar werden. Dass die Menschen da draußen sehen, da ist jemand, der ist völlig anders. Und wir sind anders. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir gehören zum Reich Gottes. Wir gehören nicht mehr zur Finsternis, sondern zum Licht. Und jetzt sollte man das im Alltag sehen. Wenn die Hausfrau einkaufen geht, das sollte man sehen. Die ist anders. Und wenn ich zur Arbeit gehe, müsste man das auch sehen. Oder? Wie geht denn das? Das Ziel Gottes ist doch, dass ich umgestaltet werde und du auch in das Bild seines Sohnes. Das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Und hier steht, wir alle aber. Wer ist denn da ausgenommen? Gilt es nur den Predigern und den Ältesten und den Diakonen, den Missionaren oder gilt es allen? Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt. Da steht werden verwandelt. Manche denken, sie müssen sich selber verwandeln. Das stimmt einfach nicht. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Aber das unverhüllte Angesicht, das ist das Entscheidende. Wohin schaust du jetzt gerade? Vielleicht auf das neue Auto, das du gerade im Begriff bist zu kaufen? Oder den Urlaub, den du gerade planst? Aber das Angesicht kann verhüllt sein. Schaut mal, wir sehen ja den Herrn nicht direkt, sondern nur in einem Spiegel. Das heißt, das Wort Gottes zeigt mir die Herrlichkeit Jesu Christi. Und wenn ich jetzt ein unbedecktes Angesicht habe, wenn meine Augen, meine Herzensaugen ganz klar den Herrn sehen können, wenn ich seine Herrlichkeit sehe, werde ich automatisch in dieser Herrlichkeit verändert durch den Geist des Herrn. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, habe ich dann diese Sehnsucht, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann merke ich manchmal schon am Morgen, ich denke gerade an dieses, an jenes und nachher muss ich das noch machen und das noch machen. Merken wir, wie das Angesicht dann verhüllt ist? Und wenn es die Sünde ist, ist es natürlich noch viel stärker verhüllt. Und darum geht es im Grunde, diesen klaren Blick, diesen Herzenswunsch zu haben, ihn zu sehen in seiner Herrlichkeit. Und dann werde ich verwandelt, verändert, so dass durch mein Leben seine Liebe offenbar wird, seine Barmherzigkeit offenbar wird, seine Heiligkeit offenbar wird, seine Gerechtigkeit offenbar wird, seine Geduld, seine Sanftmut. Das soll durch unser Leben sichtbar werden. Und dann habe ich diesen großen Wunsch und dann geht es so richtig unten durch. Plötzlich geht alles schief. Plötzlich kommt ein Problem nach dem anderen. Plötzlich kommt ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Wieso widerspricht mir niemand? Wieso widerspricht er nicht? Gibt es Schicksalsschläge? Habt ihr sowas schon mal gehört? Es gibt keine Schicksalsschläge, sondern in deinem Leben, in meinem Leben gibt es nur der Wille Gottes. Das heißt, wenn du schwer krank wirst, dann ist das der Herr. Ich sterbe doch nicht an einem Unfall oder weil mich jemand ermordet. Ich sterbe am Willen Gottes. Und diese schweren Dinge, die in mein Leben kommen, muss ich die Frage stellen, wozu dient es eigentlich? Denn was für ein Ziel hat er denn? Er möchte, dass wir in diesen schweren Zeiten, in den Zeiten, wo wir denken, jetzt geht's nicht mehr weiter, jetzt ist es zu Ende, jetzt ist zu viel, möchte er seinen Segen fließen lassen. Stimmt's? Psalm 84. Psalm 84. Mir fällt gerade ein, Psalm 34 ist doch, glaube ich, wo steht, die auf ihn blicken, werden strahlen, oder? Und da steht nicht, wenn die Umstände gut sind, wenn das Leben wunderbar läuft, die auf ihn blicken, egal wie die Umstände sind, die werden strahlen. Psalm 84, Vers 6. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen und sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Habt ihr das auch gelesen? Wohl dem Menschen, dessen Stärke in Christus ist. Wohl denen, in deren Herzen er wirken kann, wie er möchte. Wenn er freien Raum hat, um dieses Herz wieder neu aufzufüllen, dann können diese Menschen durch ein Tal der Tränen gehen. Wir gehen manchmal durch ein Tal der Tränen, natürlich. Aber was hindert den Geist Gottes, jetzt einen Segensstrom durch dich durchfließen zu lassen. Mein Nein, ich bin damit nicht einverstanden, weil ich ungeistig darauf reagiere. Und ich weiß, wenn ich ungeistig reagiert habe, plötzlich fehlt der Friede, oder? Plötzlich kann man nachts nicht mehr schlafen. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen, sodass andere sich daran satt trinken können. Der andere sieht doch, dass ich meine Ehefrau verloren habe, oder? Der andere sieht doch, dass meine Tochter diesen Weg geht. So, wie reagiert er jetzt? Je nachdem. Je nachdem, ob ich jetzt Gott einen großen Widerstand entgegenbringe oder ob ich sage, ja, Vater, du darfst das. Du hast das Recht dazu. Es ist doch dein Leben, nicht mein Leben. Je nachdem fließt der Segensstrom oder nicht. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich bei Geschwistern bin, die durch ganz schwere Wege gehen, durch ganz tiefe Täler geführt werden, dann lese ich ihnen fast immer 2. Korinther Kapitel 1 vor. 2. Korinther Kapitel 1. Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden, werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Gott führt dich und mich manchmal durch schwere Zeiten, weil er uns trösten will. Weil er uns zeigen will, wie gnädig, wie barmherzig, wie wunderbar seine Liebe zu uns ist. Und wenn wir uns davon trösten lassen, sind wir fähig, andere zu trösten, die die gleichen Leiden später durchleiden. Mit dem Trost, mit dem wir getröstet worden sind. Das heißt, lasse ich mich in dieser Zeit trösten oder nicht? Oder setze ich diesem Wirken Gottes einen Widerstand entgegen, dann fließt durch uns nicht der Trost nach draußen. So schwer es auch manchmal sein mag, Gott hat immer ein gutes Ziel mit uns. Wie heißt das im Psalm 23? Und wenn ich schon wanderte durch das Tal der Todesschatten, wie geht's weiter? Nochmal, du bist bei mir. Wandern, habt ihr schon mal drauf geachtet, Psalm 23, wandern. Wie viele bleiben im Todestal stehen? Sie wandern nicht durch. Und dann können sie auch nicht getröstet werden. Ganz logisch, oder? Der Tod ist schlimm, keine Frage. Aber gehe ich durch, weil der Herr mit mir diesen Weg geht, dann werde ich fähig, andere zu trösten, die gar keinen Trost haben. Hat diese Welt irgendeinen Trost? Was machen die denn mit dem Tod? Leere Worte, oder? Aber wir haben einen Trost im Todestal. Der Herr geht doch voraus, er geht doch mit uns diesen Weg, oder? Nur, wir müssen uns auch trösten lassen. Ich lese euch zum Abschluss noch etwas vor. Eines Tages bemerkte ich an einem See, dass das Ufer durchbrochen war und das Wasser sich in einem breiten Strom auf die Felder umher ergoss und alles herrlich befruchtete. Ich fragte meinen Begleiter, wie es möglich war, dass der See trotz dieses beständigen Ausfließens nicht austrocknete. Er erwiderte, da gibt es zahllose Quellen auf dem Grund des Sees und eben so viel Wasser, wie ausfließt, strömt aus den unsichtbaren Quellen wieder zu. Das ist unser Leben. Das ist unser Leben. Warum hat uns der Herr gerettet? Gibt es natürlich viele Gründe. Römer 7, Vers 4. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Die Rebe am Weinstock wird gereinigt, damit sie mehr Frucht bringt. Und am Ende heißt es, dass sie bleibende Frucht bringt. Und Gott hat uns dazu gesetzt, dass wir Frucht bringen. Die Ströme sollen durch uns durchfließen. Es sind die Früchte des Geistes, nicht die Früchte unserer eigenen Anstrengungen. Nur, wie reagieren wir? Deshalb noch einmal zum Schluss. Dieser Kondensator hat nur eine Aufgabe hier, Strom aufzunehmen und wenn er voll ist, wieder abzugeben. Und ich betone nochmal, wir haben am Tag der Wiedergeburt alles empfangen. Nur wenn wir geben und geben, müssen wir auch immer wieder aufgefüllt werden. Und das ist die stille Zeit am Morgen für mich. Oder wenn ich eine Predigt höre, wenn ich Gespräche mit Geschwistern führe, damit dieser Strom wieder fließen kann. Solange ich drücke, bleibt es immer an. Aber wenn ich den Knopf jetzt loslasse, jetzt wird der Kondensator entleert. Und wir werden manchmal leer. Und wenn wir leer sind, müssen wir wieder aufgefüllt werden. Und wir müssen ganz arg darauf achten, dass der Widerstand vor dem Kondensator nicht stärker wird, nicht zu groß wird. Der Kampf ist der Widerstand, der geistige Kampf ist Widerstand, da ist Widerstand. Der Feind versucht uns aufzuhalten. Es ist nur die Frage, wie ich darauf reagiere. Lasse ich mich vom Herrn auffüllen, damit ich ein Segen sein kann für andere. Durch uns sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir sind so dankbar, dass wir dein Vorbild uns jeden Tag neu vor Augen führen dürfen. Du bist gekommen auf diese Erde, um den Vater zu verherrlichen, um den Vater sichtbar zu machen, damit die Liebe Gottes auf dieser Erde für jeden zu sehen war. Du hast deine Macht erwiesen durch die Wunder, die du gewirkt hast. Du hast gezeigt, wie man Menschen begegnet, die auf der Suche nach dem Glück dieser Welt waren. Du hast Menschen gesehen, die hoffnungslos verloren waren. Du hast gesehen die umherirrenden Schafe Israels und du hast dich über sie erbarmt. Du hast ihnen das Wesen Gottes so deutlich vor Augen geführt, dass sie ins Licht gestellt wurden. Herr, und das war auch in unserem Leben. Du bist in mein Leben getreten, in unser Leben getreten. Aber nicht nur, um uns zu retten von der Verlorenheit und dass wir warten auf die Ewigkeit, sondern du hast uns gesetzt, damit wir Frucht bringen in dieser Welt, dass dein Leben durch unser Leben sichtbar wird. Aber du siehst auch, wie oft unser Herz gefüllt ist mit so vielen verschiedenen Dingen, wie oft unser Herz auch geteilt ist. Bitte hilf du uns, dass wir uns wieder füllen lassen mit dir, mit deiner Herrlichkeit, dass wir dich wieder sehen in deiner ganzen Größe, dass wir staunen über dich und über dein Wort, sodass wir ein Segen sein können für andere. Und wie wunderbar ist es doch, dass wir auch in den schweren Zeiten des Lebens einen Frieden haben dürfen, der allen Verstand übersteigt. Wir wollen dir die Ehre geben und dich bitten, dass du weiter in unserem Leben wirkst und segne du jeden Einzelnen, der heute Abend hierher gekommen ist und dass wir über dieses Wort nachdenken und uns von diesem Wort auch verändern lassen, dort wo es notwendig ist. Dir sei die Ehre und dir sei der Dank. Amen.